to Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, die Folge 50 des Fotopodcasts. Und diesmal sind wir alle zusammen. Hallo Marek.
Servus.
Hallo Michael.
Hallo.
Und ich hab's auch wieder mal geschafft, bei euch zu sein. Bei den letzten Malen konnte ich ja immer irgendwie nicht. Ja, wir haben eine schöne Sendung für euch zusammengestellt mit vielen Themen und mit einigen Glückwünschen und Hörerrückmeldungen. Und wir steigen mal ein. Anlässlich unserer 50. Sendung hat der Michael etwas zusätzlich im Internet eingerichtet. Michael, was gibt es jetzt Neues?
Ja, im Rahmen der neuen Medien, die kennen wir ja alle und die unterschiedlichen Plattformen im Internet auch, habe ich mir erlaubt, in Facebook eine eigene Fotopodcast-Gruppe zu eröffnen. Das heißt, alle unsere Hörer, die bereits im Facebook vertreten sind, können einfach mal unter Sucheingabe, Gruppe, bitte dann www.fotopodcast.de eingeben. Und ihr werdet dann unser Logo sofort erkennen und auch schon feststellen, dass die Gruppe bereits jetzt 13 Mitglieder hat und wir hoffen, dass sie stetig wächst.
Hey, das ist gut. Das heißt, die Community lebt dort ein bisschen weiter.
Ja, genau, so ist es. Also wer Facebook kennt, kennt es schon. Wir veröffentlichen bisher immer mal News, Ankündigungen. Wir tauschen uns ein wenig aus. Marek, wir haben eine Anfrage vom Knut bezüglich der Qualität von Lowpro zu Valimax Rucksäcken. Da sollten wir uns nochmal kurz zusammensetzen, deine nochmal analysieren und meinen. Das habe ich zumindest dem Knut versprochen. Und so trifft sich der eine und der andere und du musst mal schauen, fast alle Hörer des letzten Hörertreffens sind schon da. Das ist echt klasse.
Prima. Ja. Dann, bei aller Kritik an Facebook, für unseren Fotopodcast machen wir eine Gruppe dort. Ich mache gleich mal weiter. Der eine oder andere hat es vielleicht auf Flickr vernommen oder gelesen. Marek und ich, wir haben uns ein Geotagger gekauft, der direkt...
Ich habe das... Kurz nach dem Ankommen von dem Geotagger hast du das bei Twitter reingeschrieben. Und ich habe in dem Moment den Rechner angemacht und dann schaue ich da so drauf. Twitter, vor 0 Minuten, Stefan packt seinen Fotix Geotagger aus.
Ja.
Schon anrufen.
Marek und ich, wir haben uns den zusammengekauft, weil wir ja beide auf Nikon-Systemen sind. Und wir den uns dann gegenseitig ein wenig ausleihen. Und ich habe ihn gleich mit im Urlaub gehabt. Ich war wieder eine Woche auf der Schweizer Hütte, ohne Strom und ohne fließend Wasser. So ein bisschen Abenteuerurlaub. Und da habe ich ihn gleich ausprobiert. Und dazu habe ich zwei Beiträge. Einen habe ich direkt oben auf der Alm aufgenommen. Den anderen, wie ich dann hier wieder war und die Daten am PC ausgewertet habe. Also, als erstes mal den ersten Beitrag von der Schweiz.
Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist der Stefan von seinem Urlaub in den Schweizer Bergen. Ich habe unser neuestes Spielzeug mit, ein Fotix GPS One, den man an Nikon-Kameras anschließen kann, an alle. Er hatte nämlich unterschiedliche Kabel mit, sodass man an die verschiedenen Baureihen, die prinzipiell GPS unterstützen, ihn auch anschließen kann. Es ist ein Gerät, was man entweder oben auf den Blitzschuh macht oder am Gurtband festmachen kann und dann mit Kabel an die Kamera verbindet. Ich habe es jetzt beim Wandern hier und beim Rumlaufen meistens am Gurtband. Das ist mir angenehmer als obendrauf. Ja, die spannende Frage ist, wie schnell findet er das GPS-Signal und wie praktikabel ist es, wenn man die Kamera an- und ausschaltet. Als wir gestern hier angekommen sind und ich ihn das erste Mal angemacht habe, hat er so 40 Sekunden gebraucht, um einen GPS-Fix zu bekommen. Heute Morgen dann, als ich ihn das erste Mal wieder angemacht habe, jetzt zum Testen, da hat er ungefähr 20 Sekunden gebraucht. Und das Entscheidende für mich ist, wenn ich die Kamera zwischen dem Fotografieren an- und ausschalte, was ja hier wichtig ist. Ich habe hier keinen Strom und ich muss wirklich gucken, dass ich mit dem Strom sparsam umgehe. Dann braucht er so 2-3 Sekunden, um nach dem Anschalten des GPS-Datum wieder zu finden. Allerdings bin ich hier nur 300-400 Meter rund um die Hütten gewandert. Das heißt, ich war immer sehr nah an der alten Position. Und das war aber schon mal sehr zufriedenstellend. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, wenn wir längere Wanderungen machen, wie das ist, wenn man dann einen Kilometer oder länger gelaufen ist, ob er dann auch so schnell wieder das GPS-Fix schafft. Aber Das werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal berichten. Bisher macht es Spaß, mit diesem kleinen Footix zu arbeiten. Und ich habe es mal spaßeshalber mit den GPS-Daten aus dem iPhone verglichen. Die sind beide sehr nah zusammen. Also der Unterschied, der, würde ich sagen, liegt eindeutig in der normalen Toleranz dieser Geräte, die ja beide, denke ich, nicht die hochwertigsten GPS-Geräte sind. Und nur in der Höhe differieren sie um doch stattliche 60 Meter. Aber was vor allem ja bekannt ist, dass das GPS im iPhone nicht so gut ist. Ich habe ein altes 3G. Und den Footix kann ich noch nicht einschätzen. Das werde ich aber dann sehen, wenn ich zu Hause bin und die Bilder mir auf der Karte genau angucke, weil ich kann ja sehen, wo die Hütten sind. Dann kann ich ziemlich präzise sagen, ob die Aufnahmen auch gut geo-getaggt wurden. Soweit aus der schönen Schweiz. Euer Stefan. Tschüss.
Ja, soweit der Live-Bericht von den Bergen. Und jetzt kommt hier mein Fazit, was ich dann bei mir vor dem Computer aufgenommen habe. So, liebe Fotopodcast-Hörer, hier ist wieder der Stefan und ich bin zu Hause und ich möchte euch jetzt berichten, wie meine Auswertung der Bilder vom Footix Geo One ausgefallen sind. Grundsätzlich muss ich sagen, für den Preis bin ich recht zufrieden mit dem, was das kleine Gerät geleistet hat. Ich will nochmal dran erinnern, das ist ein Aufsteckgerät auf dem Blitzschuh, was direkt in Nikon-Kameras hinein taggt. Ich habe es die meiste Zeit mit dem mitgelieferten Halter am Kameragurt festgemacht und das Kabel drum gewickelt, sodass es nicht so umhergestanden hat, was eigentlich für mich sehr gut funktioniert hat. Allerdings, man hat halt dann immer ein Kabel schon rumhängen am Rand. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man mit diesem Gerät geotaggen möchte. Mitgeliefert wurden neben dem Anschlusskabel für die D90 und die D5000 auch ein zweiter Stecker für die Profi-Geräte von Nikon, also alles aufwärts D200 und eine Fernbedienung, die man dann an den Footix direkt anschließen kann, mit dem man Langzeitauslösungen machen kann oder normale einfache Fernbedienungsauslösungen. Da ja der Anschluss des Footix in die Kamera reingeht und gleichzeitig denselben Port benutzt wie eben der Fernbedienungsanschluss. Okay, was sind meine Ergebnisse? Also vom Geodatum her, vom Ort her bin ich doch wirklich zufrieden. Ich war in den Bergen unterwegs, immer dann, wenn gute Sicht zum Himmel war, hat das Ding auch sauber geo-getaggt. Ich kann mir das jetzt ja nachher auf der Karte angucken und ich habe mir so ein paar Bilder, die ich an speziellen, markanten Orten aufgenommen hatte, angeguckt und das passt sehr, sehr genau. Das ist klasse. Was die Höhe angeht, habe ich rausgefunden, dass der Footix Geo One da deutlich genauer arbeitet, wie zum Beispiel das iPhone. Das hatte ich ja schon aus dem Live-Bericht aus den Bergen als Frage aufgeworfen. Also an ausgeschilderten Punkten in den Bergen, wo die Höhe angegeben war, wenn ich da ein Foto gemacht habe, ja, da war die Abweichung vielleicht 4-5 Meter. Und das gehört sicherlich zur Toleranz. Und wie mir ein Experte auch erklärt hat, hängt auch von den unterschiedlichen Bezugssystemen ab, wo der Nullpunkt sitzt. Ja, einmal hat das Gerät mich verlassen, da waren wir relativ nah an einer Bergwand. Ich nehme an, ich habe einfach keine genügend guten Satellitenverbindungen gehabt, sodass er zwar getaggt hat, aber das liegt alles 300-400 Meter weiter im anderen Hang, passt also überhaupt nicht überein. Das ist gleich ein Nachteil dieses Gerätes. Er zeigt nur an, dass er eine GPS-Position hat, aber eben nicht wie gut. Und da muss man sich einfach drauf verlassen und das nehmen, was er einem zeigt. Ein weiterer Nachteil, das denke ich, trifft aber alle diese Geräte, ist, dass er natürlich Batterie verbraucht. Und ich war doch überrascht, wie sehr. Also wenn ich mit ein bisschen auf Stromsparen achte und durch die Berge wandere, sonst so gut 500 Bilder aus einem Nikon-Akku rausbekomme mit meiner D90, hat es hier gerade noch für 300 gereicht. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich habe auch nicht jedes Bild geo-getaggt. Ich habe das Kabel manchmal rausgezogen, weil es für mich auch Bilder gab, wo ich jetzt sage, da brauche ich keinen Geotag. Aber ich habe es schon, sage ich mal, bei 70% der Bilder benutzt und das hat sich an der Batterielaufzeit deutlich bemerkbar gemacht. Ja, was ist meine Abschlusseinschätzung? Es ist mit 111 Euro ein sehr günstiges Gerät, was prinzipiell dies tut, was es verspricht. Es taggt nämlich für Nikon-Kameras direkt das GPS-Datum in das Foto hinein. Wer also sehr auf den Preis schauen möchte oder muss, ist, denke ich, mit diesem einfachen Gerät gut bedient. Vor allem, wenn man auch verschiedene Nikon-Kameras besitzt oder wie ich es mit Marek mir teile und wir also Serien aus mit der D90 mit dem anderen Anschluss haben wie bei der D300S von Marek, so dass es also sehr vielseitig für Nikon-Geräte einsetzbar ist. Es hat halt im Gegensatz zu etwas teureren Geräten ein paar Nachteile bezüglich, es hat keinen eigenen An- und Ausschalter. Das heißt, wenn ihr sicher sein wollt, dass es immer schnell beim Fotografieren das den GPS-Fix macht, dann müsstet ihr theoretisch immer die Kamera anlassen. Und das saugt euch den Akku innerhalb eines Tages leer. Und so macht ihr quasi die Kamera aus. Und wenn ihr sie wieder anschaltet, was ja eigentlich der normale Vorgang zwischen Fotografieren ist, dann braucht eben das GPS ein wenig, um die Position wieder zu bestimmen. Das geht manchmal schnell, 2-3 Sekunden. Ich war da aber auch, wenn man dann in der Schlucht ist oder bei einem Fluss oder sowas, dann kann es auch mal 20-30 Sekunden. Und wenn ihr jetzt einen Schnappschuss machen wolltet, wie es mir ging, wir waren an einem Fluss, wo River Rafting gemacht wurde, da gibt's halt die ersten Schüsse dann ohne GPS-Datum. Muss man von Hand nacharbeiten nachher. Da gibt's Geräte, die sicherlich dann nochmal einen Tick besser sind oder die einen Innenraum Funktion haben, die sozusagen, wenn man Raum betritt und kein GPS-Datum mehr empfangen kann, dann die letzte gemessene Position weiterverwenden. Wir werden dazu in den nächsten Folgen noch einmal einen ausführlicheren Bericht bringen mit jemand, der sich gut mit diesen Geräten auskennt und auch alle getestet hat und der wird dann nochmal ganz speziell euch sagen, was der Unterschied zu anderen etwas teureren, aber höherwertigeren Geräten ist im Gegensatz zu diesem GPS Geo One von Fotix, was für, das möchte ich einfach nochmal sagen, aber für einfache, für günstiges Geld zu erwerbende Kunden doch eine ganz ordentliche Leistung bringt. Also mein Fazit, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Bilder jetzt von diesem Urlaub geo-getaggt, was sehr schön ist. Und mangels auch anderer Erfahrung, ich habe bisher keine anderen Geräte wirklich in der Hand gehabt, die direkt in die Kamera reintaggen, würde ich sagen, als Einsteiger-Basisgerät sicherlich eine Überlegung wert. Ja, soweit zum Fotix Geo One. Ciao. Okay, so viel zum Fotix Geo One. Wir werden da noch weiter dranbleiben. Ich weiß auch schon, dass wir in den nächsten Folgen nochmal auf andere Geräte eingehen werden, weil wir einen Experten haben, der verschiedene andere getestet hat und den auch mal treffen werden, so dass wir dann nochmal Vergleiche machen können. Ich kann nur eins sagen, trotz allem, Marek, du kannst dich drauf freuen, der kann jetzt dann von mir zu dir wandern.
Wir machen nachher einen Austausch.
Genau, du bringst mir bitte die Fuji, du kriegst deine Festplatte zurück und obendrauf ein GPS-Locker.
Packe ich hier noch ein Aal dazu und eine Kiste Bananen.
Gut, oh, den lässt aber draußen, okay. Ja, ja, so viel zum Thema Fotix Geotagger für die Nikons. Ja, und es geht mit einem verwandten Thema weiter, nämlich mit unserer Verlosung des Geotagging-Buchs von Matthias Schwind. Michael, du hattest das Ganze angeleiert. Erzähl mal, wie haben wir uns entschieden?
Ja, also ganz gemäß dem Motto oder dem Aufruf, uns Bilder zuzuschicken über Geotagging und wie hat man sich vielleicht vor Jahren, bevor Geotagging so richtig bekannt wurde und auch richtig funktioniert hat. Eine Location gemerkt, wie konnte man sich das Ganze über ein Foto dann dementsprechend soweit festhalten, haben wir einen Aufruf gestartet an unsere Hörer und immerhin einige Zusendungen zu dem Thema auch erhalten. Hier hatte ich nach dem Interview oder schon während dem Interview mit Matthias soweit besprochen, dass wir uns gemeinsam, das heißt wir drei inklusive einem vierten neutralen, ja nicht Fotopodcast zugehörigen Mitglied, dem Matthias, ein kleines Komitee bilden und dann die Bilder auswerten. Ja, und dieses Komitee hat sich, ja man kann eigentlich sagen fast einstimmig, auf ein Siegerbild geeinigt und wir beschreiben es ganz kurz mal. Ihr könnt es nachher in unseren Shownotes euch anschauen. Und zwar ist das Ganze entstanden am Tea Kettle Junction. Der Titel dieser E-Mail, mit der das Bild kam, ist Tea Kettle Junction, wo war das noch? Die Schwierigkeit bei der Sache ist im Endeffekt, wir haben ein tolles Bild, wir haben einen Gewinner, aber wir wissen nicht, wie er heißt. Wir haben eine E-Mail-Adresse und ich habe bereits dem Gewinner eine E-Mail zukommen lassen, dass er sich bitte mit Namen und Anschrift bei uns meldet, damit wir ihm die Ausgabe des Buches Geotagging für Fotos von Matthias Schwind zukommen lassen können. Und wenn er das hört, ja, genau du bist gemeint, dieses hübsche Schild Tea Kettle Junction Racetrack Hunter Mountain, ein Hinweisschild, ja, man kann eigentlich so ziemlich sagen, auf dem goldenen Schnitt platziert, leicht rechts, aus Holz mit in einer sehr kargen Landschaft und an dem Ding hängen lauter Teekannen. Also wirklich etwas Außergewöhnliches. Herzlichen Glückwunsch in dem Fall zu dem Gewinn.
Zu dem Unbekannten.
Ja, genau, zu dem uns noch Unbekannten, aber den Namen geben wir, wenn er nichts dagegen hat, in der nächsten Folge bekannt, zumindest den Vornamen. Ja, herzlichen Glückwunsch vom Fotopodcast-Team und vom Autor Matthias. Viel Spaß mit dem Buch. Ich bin mir sicher, es ist wirklich sehr interessant und lehrreich. Man wird noch einiges erfahren, was man vorher nicht kannte. Vielen lieben Dank auch an alle anderen Teilnehmer. Ihr wart sehr kreativ und fleißig. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir so zahlreiche Zusendungen bekommen haben. Und ihr dürft gespannt sein, denn wir haben auch heute in der Folge 50 noch ein neues Highlight für euch.
Okay, soweit unsere Verlosung. Dann machen wir weiter mit einem kleinen günstigen Hardware-Tipp. Wir haben ja schon ganz häufig über Weißabgleichsprobleme gesprochen und auch ganz viel über Blitzlicht. Und man hat immer ein Problem, wenn man mit einem Blitz arbeitet, vor allem im Bereich von Kunstlicht, und so ein Mischlicht bekommt. Der Blitz hält halt den Vordergrund auf und das Mischlicht von oben, die Leuchtstoffröhre, die Glühlampe, was auch immer, erhält den Hintergrund, sodass wir dann einen Farbstich haben. Entweder, so wie es meistens ist, im Bereich des Kunstlichts oder eben, wenn ich manuell auf das Kunstlicht abgestellt habe, dann stimmt der Bereich vom Ausblitzen nicht. Hier gibt es was ganz Nettes. Wir haben ja schon einige Selbstbauaktionen auch dazu vorgestellt, aber ich habe im Internet gefunden stickyfilters.com. Im Endeffekt sind das ganz einfache Farbfolien, die für entsprechende Lichtsituationen die Kompensation des Blitzlichtes vornehmen. Und das Schöne daran ist, die sind selbstklebend auf einer Seite. Das heißt, ich ziehe die einfach ab, pappe die auf meinen Blitz, egal wie groß, welches Fabrikat. Wenn es fertig ist, ziehe ich sie ab und klebe sie wieder auf den Stapel, sodass ich sie das nächste Mal wiederverwenden kann. Das gibt es für große und für kleine Blitzgeräte. Das heißt, da gibt es auch einen Satz extra für Kompaktkameras, was das Ganze wirklich spannend macht. Denn auch für die großen Blitze gibt es ja viele, viele Systeme, wo man Farbfolien einspannen kann. Aber für kleine Kompakte ist das eher selten. Und da das Ding einfach selbstklebend ist, kann man es auf jede kleine Kompakte auch draufkleben. Leider gibt es in Deutschland von keinem deutschen Händler, habe ich zumindest nicht gesehen, aber wie immer auf eBay kann man das erstehen für ca. 40 Euro. Es ist ein Preis, wo man sagen kann, ja, ich kann das ja immer wieder verwenden und mehrfach verwenden, so dass es sich nicht automatisch abnutzt. Ist eine interessante Sache, um den Blitz in den entsprechenden Farbton des Hintergrundlichtes zu bekommen. www.stickyfilters.com. Wir machen einen Link in die Shownotes.
Genau, wem das zu teuer ist und wer das erstmal ausprobieren will, der kann ja immer noch den Tipp aus der Folge 42 anwenden und das mit einfachen Farbfolien machen. Es gibt übrigens auch eine Möglichkeit, sich das Ganze auf einem Tintenstrahldrucker auf Overhead-Folien auszudrucken. Dann nach der entsprechenden RAL-Farbe sozusagen in Photoshop sich kleine Flächen einzufärben und das Ganze dann auf der Overhead-Folie auszudrucken. Ist ein bisschen günstiger. Die Folien sind auch wesentlich Licht- oder Hitze unempfindlicher als die Bastelfolien. Und man kann dann direkt mit Photoshop abstimmen, welchen Farbton man direkt haben möchte.
Prima, Marek. Dann mach doch gleich mal weiter. Du wolltest heute noch was zum Thema Schnurstativ erzählen.
Genau, wir sind ja des Öfteren jetzt unterwegs gewesen und immer wieder war das Thema Stativ interessant. Welche Stative benutzt ihr? Was wiegen die? Und jetzt zum Beispiel in Berlin hatte ich meins zwar dabei gehabt, ich habe es aber auf der ersten Tour auch gar nicht mitgenommen, einfach aus Gewichtsgründen. Und hier hätte ich einfach einen Tipp für euch, wie ihr ohne viel Gewicht eine einfache Sache immer mit dabei haben könnt. Und zwar ist das ein Schnurstativ. Das klingt jetzt erstmal relativ wackelig, aber man muss sich das im Prinzip wie so ein Einbein vorstellen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Stück Schnur, macht da unten eine Schlaufe rein und diese Schlaufe geht ihr mit eurem Fuß. Das andere Ende der Schnur könnt ihr entweder direkt an dem an der Platte von eurem Stativ anschrauben oder ihr macht das mit einer Stativschraube direkt mit so einer Öse unten in das Gewinde, in das Stativgewinde der Kamera. Und so könnt ihr quasi mit der Hand gegen oder die Schnur stramm spannen und so habt ihr dann einfach mehr Kontrolle unter der Kamera. Also ihr presst die Kamera dicht an euren Körper ran, die Hände oder die Oberarme dicht an den Körper und die Schnur stramm nach oben ziehen und auf diese Weise könnt ihr dann einfach bessere Bilder machen. Das ist dann ähnlich wie bei einem Einbein. Da gibt es noch kleine Tricks, wie man dieses Stativ dann noch von der Höhe verstellen kann, aber ich denke, beim nächsten Hörertreffen oder beim nächsten Workshop werden wir das dann nochmal ein bisschen intensiver mit reinnehmen. Ja,
ich habe das auch schon selbst ausprobiert und es ist wirklich hilfreich, wenn es nichts anderes gibt. Es ist fast so gut wie ein Baum, an dem man sich anlehnen kann.
Ja, vor allen Dingen, der Vorteil ist einfach, das Ding wiegt nichts. Man kann es immer dabei haben, das schmeißt man einfach in die Fototasche mit rein und wenn jetzt wirklich irgendwie so eine Gelegenheit sich aufzeigt, wir zum Beispiel demnächst werden wir zu einem Event gehen, der nachts stattfindet, klassische Musik und sowas. Da werde ich mit Sicherheit nicht mit dem Stativ da durch die Gegend laufen, aber ich werde bestimmt die Kamera dabei haben. Und da werde ich mir auf jeden Fall dieses Schnurstativ in die Hosentasche stecken und dann hier und da mal ein kleines Foto machen von der Schlössernacht in Potsdam. Ist jetzt in ein paar Wochen übrigens.
Hört sich gut an, Marek. Aber wenn man jetzt kein Schnurstativ nehmen möchte, es gibt ja noch andere interessante Stativersatzgeräte.
Genau, da gibt es zum Beispiel das allseits bekannte Beanbag. Das hat bestimmt schon mal jeder gehört. Und das Beanbag, wie der Name schon sagt, besteht aus einer Tasche, gefüllt mit Bohnen. Also einfach aus einem Supermarkt hier so ein Beutel Bohnen holen. Kostet noch nicht mal einen Euro. Und das in ein Leinentuch, einen Gefrierbeutel oder was auch immer als Tasche da dienlich ist, einfüllen und so könnt ihr die Kamera darauf lagern oder das Objektiv quasi darauf lagern und könnt euch das immer ein bisschen zurecht rütteln, so dass ihr die Kamera prima ausrichten könnt. Ihr könnt das natürlich auch mit Sand machen, das ist allerdings ein bisschen schwerer, dafür wesentlich stabiler. Oder wer so ein einfaches Dinkelkissen zu Hause hat, gerade wenn man in Urlaub fährt, nehmen das viele mit ins Flugzeug oder in Zug oder Auto oder sowas. Das eignet sich auch hervorragend, um darauf eine Kamera auszubalancieren. Also da kann man vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Ja.
Ja, da ruht nicht nur die Kamera sanft, sondern auch der Benutzer.
Genau.
Ja, schön. Gut, also jetzt hier in den Möglichkeiten der kostengünstigen Alternativen. Jetzt komme ich mal wieder zu den kommerziellen Produkten. Und zwar haben wir oft genug ja schon über den Sun Sniper berichtet von California Sunburns. Auch wenn sie es getrennt von den Reflektoren verkaufen, gehört es doch zusammen. Und wir kennen ja schon die Varianten, einmal den Sun Sniper One und einmal den Sun Sniper Steel. Der Steel mit der integrierten Diebstahlsicherung und inkluierten Versicherung. Und bei Sun Sniper gibt es jetzt was Neues. Was Neues, wir machen eine kleine Voranmeldung dazu, denn ich stehe seit locker mal 3 Wochen mit den Jungs da oben in Verbindung und warte auf Datenblätter und konkretere Informationen. Vielleicht halten sie es auch zurück wegen der Fotokina. Aber auf der Seite selber sind zumindest schon die ersten Produktfotos zu sehen und es ist wirklich spannend. Denn es kommt der Sun Sniper Double Plus Harness, genannt Sniper DPH oder DPH. Und hier ist es ein System mit zwei miteinander kombinierten Gurten, die man über die Schulter wirft. Vor der Brust ist das Ganze nochmal verbunden, damit die Gewichtsverteilung angenehmer ist. Man kann zwei Spiegelreflexkameras mit sich tragen und direkt vor der Brust noch ein kleines Fernglas oder eine kleine Kompaktkamera. Somit ist das Gewicht sehr gut verteilt. Die beiden, das Gurtsystem ist miteinander verbunden und es kann kein einzelner Gurt von der jeweiligen Schulter rutschen. Ja, und neben dem Sniper Double Plus Harness kommt dann auch die Steigerung zu dem Ganzen, nämlich die Sniper Triple Press Harness, TPH oder TPH genannt. Wurde jetzt auf der New York Photo Expo zum ersten Mal vorgestellt, ist ein System, um 3 Kameras leicht und bequem zu tragen und sie wirklich in der bekannten Art und Weise der Snipers griffbereit am Mann zu haben. Hier hat man eine Kombination aus zwei miteinander verbundenen Sniper-Straps-Steel. Das ist die Variante, wie man sie schon kennt, mit dem integrierten Stahlrahmen. Ein extra Trageriemen für die Frontkamera. Dann kommt aber noch hinzu ein Rückencase. Das sieht aus wie ein kleiner Rucksack. Eine Hüfttasche und noch 2 Sniper-Seitentaschen. Ja, und dann hat man noch für den Pressefotografen eine Ausweistasche mit dran, wo man den Presseausweis oder zumindest ein Schild Presse gut sichtbar hinten anbringen kann. Weiterhin sind dabei viele Ringe, an die man noch was dranhängen kann, durch Karabinerhaken oder andere Möglichkeiten, so dass man nicht ganz wie im Militär, aber ausschaut, als wenn man in die Schlacht zieht. Das Ganze macht das, wie bekannt, praktisch wesentlich einfacher, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und alles griffbereit am Mann zu haben. Die Kameras bleiben bei Sniper ganz normal eher kopfüber am Mann. Man kann direkt an die Kamera herangreifen und direkt starten und losknipsen. Ich bin mal gespannt, ob die Datenblätter kommen. Ansonsten wäre das einer der Anlaufstände für die Fotokina, der mich interessieren würde.
Danke, Michael. So.
Ja, bitteschön.
Dann hat der Marek wieder ein paar neue Sachen entdeckt und zwar von Fortex, Marek. Was gibt's da Neues?
Ja, nachdem ich mir neulich auch den Batteriegriff für meine D300S gekauft habe, haben wir jetzt nochmal bei der Fuji nachgerüstet. Und zwar haben wir uns dort einen vergleichbaren Batteriegriff gekauft, der aber erheblich günstiger ist und fast das gleiche kann. Und ja, der kommt von Fortex. Fortex bietet Batteriegriffe für fast alle Hersteller an. Insofern fange ich jetzt gar nicht an, die alle aufzuzählen, weil von Nikon über Fuji, Olympus und Pentax ist hier viel geboten. Und der Preis ist durchaus interessant, weil der liegt, wenn ich jetzt hier mal schaue, zwischen 56 Euro bis hoch in die, fast 80 Euro. Aber auf jeden Fall erheblich günstiger als die Originalgriffe. Und ja, Die Funktionsweise ist genau die gleiche. Da kann man einiges sparen damit. Funktionieren mit den besagten Modellen ziemlich gut. Also ich habe das hier auf der S5 ausprobiert. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Ja, die Kamera, es ist ja wirklich nicht in zweiter Linie aus meiner Sicht immer ein Batteriegriff, wo man eine zusätzliche Batterie reinstecken kann. Das Wertvolle ist ja eigentlich der Hochformat-Auslöser. Und dass man nicht, wenn man gerade viel im Hochformat Porträt arbeitet oder ein Shooting macht und man muss immer oben drüber greifen, dann wird der Arm sehr schnell schwer. Und so kann man den Arm angelegt unten zur Abstützung benutzen und es ist wirklich ein Hochformatgriff mit Auslöser für oben dann. Das hilft wirklich.
Beziehungsweise kommt es auch nochmal drauf an, wie groß vielleicht die Hände sind und da kann man sich vielleicht mit kleineren Kameras auch nochmal ein bisschen behelfen, wenn die Kamera einfach irgendwie vielleicht zu klein ist, um da sich wohl zu fühlen damit. Also bei mir ist das bei manchen Kameras der Fall. Ohne Hochkantgriff würde ich gar nicht mit denen gescheit arbeiten können. Das ist auch durchaus ein guter Grund, sich sowas zuzulegen. Jo, mein zweiter Tipp kann man jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also ich habe jetzt einfach mal so in die Kuriositätenkiste gepackt und habe hier was gefunden, was ich ziemlich lustig fand. Und wir verlinken das auch mal. Denn ein absolutes Must-Have für den Fotografen, wenn es draußen regnet, ist das... Quelle, was lacht ihr denn?
Ich habe es mir gerade angeguckt.
Ja, wie gesagt, das absolute Must-Have für den Fotografen bei starkem Regen ist das Quenox NG20CB Stativschirm. Dieser Schirm wird auf dem Blitzkopf oder auf dem Blitzschuh montiert und ist ein schöner, großer Regenschirm, der den Fotografen und seine Ausrüstung während dem Regen schützt. Nachteil dabei ist allerdings, wenn die Windstärke über 25 km/h ansteigt, dann kann es passieren, dass die gesamte Ausrüstung irgendwo in die entsprechende Windrichtung weiterwandert.
Ich habe da auch eine ganz andere Idee. Es gibt doch Kameratossing oder sowas. Dann kann man dann den Fall ein wenig verlangsamen und dann optimale Bilder machen.
Ja!
Vor allem kann man es vielleicht dann wieder fangen, das Ding.
Vielleicht ist es tatsächlich dafür gedacht.
Oder man geht auf einen schönen Aussichtsturm und lässt die Kamera hinunterschweben.
Es gibt einen Fotografen, der macht grundsätzlich als Icebreaker bei Hochzeitsfotografien, wirft er die Kamera hoch mit einem Fischei und macht danach dann, also stellt die auf Dauerfeuer und macht dann ein paar Bilder. Und danach ist dann erstmal so das Eis gebrochen, die Leute lassen sich drauf ein. Ich hoffe, er fängt das Ding auch jedes Mal. Ja, aber vielleicht
hat er schon runtergeworfen.
Dafür. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall ziemlich strange aus, dieses Teil. Es ist wirklich ein auch noch neigbarer Schirm. Also wenn du eine Hochkantaufnahme machst, dann kannst du den Schirm selbstverständlich auch entsprechend neigen, dass du deine Hochkantaufnahmen machen kannst. Ja. Wem diese 13,99 € und das Risiko bei großem Wind zu hoch ist, der kann sich einfach unsere erste Folge angucken oder anhören mit dem bekannten Tipp Tüten gegen Regen.
Ja, genau.
Ich denke, das ist vielleicht einfacher.
Finde ich auch.
Und effektiver. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ernst gemeinten Tipp. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit schon mal das Bilora-Stativ vorgestellt. Ich benutze das unter anderem selber und zwar aus dem Grund, es ist ein relativ günstiges, aber wirklich gutes Stativ. Das liegt ja so ein Preisgefüge von 60 €, je nachdem, welches Stativ man benutzt und taugt wirklich was. Und ich habe jetzt einen Kugelkopf dafür gefunden. Also einen Kugelkopf, den man auf Knopfdruck quasi verstellen kann. Und dieser Kugelkopf von Bilora, der nennt sich 1157, der kostet tatsächlich nur 29 €. Und ich finde, das ist eine richtig gute Sache. Also ich habe mit so einem Manfrotto-Pendant mal gearbeitet und war da eigentlich immer Fan von und wollte mir sowas mal zulegen. Und da dieses Teil jetzt hier für Bilora rausgekommen ist, wird das, glaube ich, eine meiner nächsten Anschaffungen werden.
Oh, das interessiert mich dann auch. Es wäre mal schön zu sehen, ob der wirklich auch die 70-200er Tele hält und ob man da noch gut mitarbeiten kann. Dann wäre das ein...
Naja gut, da fängst du ja an und schraubst das Stativ nicht mehr oder setzt das Stativ nicht mehr direkt an der Kamera an, sondern vorne am Objektiv. Ich denke schon, dass das ganz gut klappt.
Ja, und das kann man ja auf jedes gängige Stativ schrauben. So, genau. Das würde mich interessieren. Da wirst du uns dann mal berichten müssen.
Auf jeden Fall.
Ja, danke Marek. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Live-Session. Der Michael hatte wieder ein hochinteressantes Fotoshooting. Michael, wo warst du zum Fotografieren?
Ja, also ich war am Nürburgring und habe mir dort direkt an der Rennstrecke die Truck Race 2010 in Deutschland angeschaut und habe hier an alte bestehende Kontakte angeknüpft und hatte hier das Vergnügen, ein Interview durchzuführen. Hört erstmal rein. Hallo liebe Fotopodcaster, wie bereits auf unserer neuen Facebook-Gruppe angekündigt, stehe ich hier am Nürburgring hinter der Boxengasse, denn direkt in der Boxengasse ist es zu laut. Und vor mir steht der André Bartschler mit seinem Vater, einer der Betreiber von truckracing.de, ein ambitionierter Fotograf. Und ja, an erster Stelle erstmal hallo André.
Hallo.
Ja, wir kennen uns ja schon eine gewisse Weile aus den Jahren 2004, 2005, ja, 2003 glaube ich auch schon. Da war ich mit einem der Truckrennfahrer in Spanien, Jarama, und da sind wir das erste Mal aufeinander gestoßen. Ja, dein Vater und du, ihr seid mir direkt damals schon aufgefallen mit Einbeinen und Fotokamera, direkt immer vorne an der Strecke mitten im Geschehen dabei. Wenn man sich das Ganze so anguckt, du bist ja auch noch etwas jünger als ich. Machst du schon seit einer ganzen Weile. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Truckracing zu fotografieren?
Ja, also es hat alles angefangen eigentlich mit dem Interesse für Trucks und Nutzfahrzeuge allgemein. Damals vor allen Dingen auch amerikanische Trucks, die natürlich immer sehr, sehr imposant aussehen. Und damit hat das Ganze eigentlich angefangen. Und dann kam man irgendwann mehr durch Zufall das erste Mal zum Nürburgring. Das war noch Ende der 80er Jahre, da war der Truck Grand Prix. Und da hat man die Atmosphäre und das Ganze das erste Mal erlebt. Und es war einfach interessant und toll anzusehen. Und so ist man dann irgendwie zunächst als Fan und Zuschauer hängen geblieben. Und als man ein bisschen mehr Kontakt in die ganze Szene rein hatte, haben wir dann da eben angefangen mit unserem Mediendienst dort eben auch etwas zu machen. Und sind dann seit Anfang der 2000er Jahre im Grunde genommen bei allen Rennen direkt mit live vor Ort.
Super, das Ganze wird also von euch nicht nur ausschließlich durch Fotografien dokumentiert, sondern auch mit dazu passenden Texten, Reportagen, Kommentaren. Ich weiß, ihr habt durch eure Fotografie auch unter anderem für die Mercedes-Benz zweimal hintereinander einen Truck-Racing-Kalender mitgestaltet und unter anderem auch für einen, den jetzt noch aktuell fahrenden Fahrer, zweimal ein Fotobuch für sein Team gestaltet. Was kannst du uns denn zu dem Bereich der Sportfotografie, in dem Fall bei Motor- oder Truckrennen, mal berichten? Wie ist denn überhaupt das Gefühl für dich, so direkt an der Strecke zu stehen und die LKWs ziehen direkt an dir vorbei oder, ich kenne es ja selber, manchmal direkt auf dich zu und das Herz bleibt so halb stehen? Ja, wie fühlst du dich so direkt an der Strecke?
Ja, das ist... Ja, ist natürlich manchmal eine etwas schwierige Geschichte. Ich meine, wir zwei sind ja auch schon zusammen mal laufen gegangen, als uns jemand da etwas zu nahe gekommen ist. In erster Linie, was die Faszination eigentlich ausmacht, ist, dass das Rennen läuft und du bist mit dabei und jede Szene gibt es in der Regel immer nur genau einmal. Und entweder man hat sie eben ordentlich fotografiert oder eben auch nicht. Und man kann es einfach nicht wiederholen. Das ist eigentlich so die Faszination, die Sportfotografie und dann speziell auch die Motorsportfotografie für mich ausmacht. Man steht relativ dicht dran. Und gerade hier bei den Trucks, die natürlich doch ein relativ hohes Gewicht haben und dann auch Geschwindigkeiten von 160 Stundenkilometer im Rennen fahren, ist es natürlich manchmal schon so ein innerer Kampf. Stellt man sich an eine bestimmte Stelle, weil es da ein sehr, sehr interessantes Foto eben oder sehr, sehr interessantes Motiv gibt, oder lässt man es aber zur eigenen Sicherheit eben bleiben? Und mit der Zeit hat man dafür ein Gefühl entwickelt. Am Anfang war man da sicherlich etwas unbedarfter und auch unvorsichtiger. Aber das ist halt so ein guter Kompromiss, den man dann irgendwann gefunden hat zwischen einer guten Sicherheit, um sich selber eben auch zu schützen, falls es mal zu einem Unfall eben kommt, und einer dennoch ganz guten Motivauswahl. Und es ist natürlich ein irrsinniges Gefühl, wenn man da in der Strecke steht und wenige Meter von einem entfernt donnern da dann die Trucks mit ihren 1000 oder mehr PS an einem vorbei. Und gerade dann in der Startphase oder wenn es ein Pulk von 5 oder 8 Fahrzeugen sind, das ist natürlich ein unheimliches Gefühl. Und da ist man dann beim Fotografieren im Grunde genommen auch in so einer kleinen eigenen Welt, wenn man sich eben dann voll aufs Rennen und die Motive konzentriert und alles andere wird so ein bisschen zur Nebensache.
Ja, das kann ich soweit bestätigen. Es ist also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man direkt so dran steht und die an einem vorbeiziehen. Und ja, das Flitzen, nur für unsere Hörer ganz kurz, also 2005 ist leider Gottes ein Fahrer durch einen Schubser von der Fahrbahn abgekommen. Die Leitplanke, die ihn bremsen sollte, stellte sie als Rampe auf und der LKW ist nur ein paar Meter von uns an uns vorbeigeschossen, um sich danach ein paar Mal zu überschlagen. Der Fahrer hat es überlebt, der LKW nicht und uns beide gibt es auch noch. Einem Kollegen hat es damals durch ein schleuderndes Steinchen die Linse zerschmettert. Gut, ja, André, kannst du in unseren Hörern vielleicht ein paar Tipps geben, speziell in der Sportfotografie? Wie gehst du an das Motiv ran? Wie verhältst du dich mit deiner Kamera? Hast du eine bestimmte Einstellung? Kannst du einen kleinen Trick dazu geben?
Ja, also grundsätzlich hat man natürlich eigentlich gerne sehr, sehr kurze Verschlusszeiten. Klar, weil man alles bei schnellen Bewegungen auch in einem scharfen Bild festhalten möchte. Nur dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass die Fahrzeuge so aussehen, als würden sie stehen. Und deswegen geht man natürlich immer wieder zu längeren Verschlusszeiten, um dann gerade auch mit einer Mizzi-Technik interessantere Bilder zu machen und auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wirklich darstellen zu können. Und da muss man natürlich dann für sich irgendwann den Kompromiss finden, welche Verschlusszeit ist kurz genug, dass ich das Fahrzeug auch beim Mitziehen noch gut und scharf abbilden kann und bei welcher Verschlusszeit bin ich dann irgendwann zu lang, dass auch das Fahrzeug nicht mehr richtig abgebildet werden kann. Und das ist natürlich von Position zu Position unterschiedlich und dann natürlich auch kommt es ein bisschen auf den Fotografen an. Wie geübt ist er dann im Mitziehen? Setzt er ein Einbein ein? Macht man das frei aus der Hand? Gerade wenn man das frei aus der Hand macht, hat man viel mehr Möglichkeiten, das Motiv freier zu gestalten, weil man eben auch nicht an das Einbein gebunden ist. Es wird natürlich aber alles auch etwas schwieriger. Und die zweite Möglichkeit ist eben noch, dass man die Tiefenunschärfe bei weit geoffener Blende ganz gut ausnutzen kann, gerade wenn die Fahrzeuge auf einen zufahren und dann hintereinander herfahren eben, dass man durch die Tiefenunschärfe bei weit geöffneter Blende eben das vordere Fahrzeug sehr schön scharf bekommen kann und durch die entsprechende Tiefenunschärfe die dahinterliegenden dann eben leicht verschwommen wirken, um das Motiv wirklich auf das vordere Fahrzeug zu konzentrieren.
Ja, und ich weiß ja, dass ihr stellenweise auch durch eine bewusste Schräghaltung der Kamera ein bisschen mehr Dynamik in das Bild hineinbringt. Das heißt, nicht immer nur alles gerade, sondern ab und zu liegt der LKW auch mal richtig in der Kurve, gell?
Das ist richtig, das bringt immer so ein bisschen Dynamik rein. Ich meine, bei den Trucks hat man noch den leichten Vorteil, dadurch, dass sie einen im Vergleich zu anderen Rennfahrzeugen doch relativ hohen Schwerpunkt haben, neigt und wankt das in den Kurven alles schon ein bisschen mehr. Also da hat man immer schon so ein bisschen Dynamik drin. Aber man möchte dann natürlich durch das leichte Schräghalten der Kamera oder manchmal auch das extreme Schräghalten weiter unterstützen. Und da kommen dann ganz interessante Motivlagen raus. Und ein anderer Trick, gerade bei den Trucks, ist, wenn man die Mitziehbilder eben nicht genau von der Seite macht, sondern schräg von vorne, wird sicherlich jeder schon mal festgestellt haben, dass man da Probleme hat, dass man immer nur einen Punkt so richtig scharf bekommt und dass links und rechts davon das ganze Objekt ein wenig unscharf wird. Und je schräger man da eben die Kamera hält, desto größer kann man diesen Bereich eben gestalten, der dann wirklich noch beim Mitziehen Objekt scharf ist.
Super. Also ich denke, du hast unseren Hörern hier wirklich mal ein paar ganz gute Tipps gegeben. Vielleicht sehen wir demnächst den einen oder anderen auch am Nürburgring auf der Tribüne und versucht hier vielleicht ein bisschen Wettbewerb zu machen, aber er kommt nicht so nah ran.
Ja, warum auch nicht? Also jeder sollte sich so ein Truck Race mal live anschauen. Also das, wenn man es im Fernsehen sieht, ist es eigentlich schon hochinteressant und faszinierend. Aber es geht eigentlich nichts über das Live-Erlebnis, gerade wenn man die Fahrzeuge dann mal gehört und vor allen Dingen auch gespürt hat. Das geht ja dann auch bis auf die Tribüne rauf.
Das stimmt, das ist dieses Donnern, das Wibbern, das Brummen, wenn es mal richtig quietscht und qualmt oder wenn es auch mal einen Auffahrunfall gibt und es scheppert mal und die Teile fliegen. Wie hat vorhin einer der Sprecher gesagt, der Fahrer hat sein LKW verlassen, ist gerade über die Piste gerannt und sammelt seine Teile ein. Also durchaus auch nicht nur sehenswert, sondern man erlebt auch eine ganze Menge bei der ganzen Geschichte. Ja, André, was bleibt uns noch zu sagen im Endeffekt? Ich würde sagen, wir wünschen den Rennfahrern ein gutes Rennen. Das geht gleich weiter. Ne? Die Startaufstellung kommt jetzt in den nächsten 20 Minuten. Ihr kümmert euch neben der Fotografie noch um den Livestream. Das heißt, jeder, der Rennsport begeistert ist, auch für die zukünftigen Rennen im Truck Race, kann das auf eurer Seite sich mal angucken. Und wenn wir Livestream gerade haben, wir hatten ja in unserer Folge 49 auch ganz kurz über das Filmen mit den Spiegelreflexkameras berichtet. Marek ganz, ganz stolz mit seiner D300S und ich natürlich mit meiner 7D, die im Übrigen ein Bild schneller ist pro Sekunde als die Nikon. Nein. Ja, André, auch du hast eine 7D. Und filmst auch hier leidenschaftlich, habe ich gehört. Vielleicht willst du uns dazu noch ganz kurz was sagen.
Ja, das ist mehr, also die Filmerei ist da mehr eine Hobbygeschichte. Wir haben die 7D eigentlich hauptsächlich zur Fotografie, aber weil sie eben die Möglichkeit der sehr, sehr guten Videofilmerei hat, habe ich mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt und betreibe das so ein bisschen als Hobby nebenher. Weil man hat halt... wenn man das vergleicht mit herkömmlichen Camcordern oder Videokameras, die auch in der gleichen Preisregion liegen, da man in der Regel als Fotograf einen hervorragenden Objektivpark eben zur Verfügung hat, kann man damit ja ganz, ganz tolle Sachen machen und gerade auch mit der Tiefenschärfe entsprechend spielen und da ganz, ganz tolle Effekte hinbekommen. Und das denke ich, da kann sich ein ganz, ganz eigener Stil der Videofilmerei eben entwickeln durch diesen Einsatz der hervorragenden Objektive auf den digitalen Spiegelreflexkameras.
Super. Ja, genau so schaut das aus. Jetzt würde ich sagen, lasse ich André mal sich mental auf das Rennen einstimmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen lieben Dank, André.
Gerne doch.
Ja, wir sehen uns heute noch und auch bei den nächsten Rennen wahrscheinlich ab und zu mal. Jo, und wer jetzt neugierig geworden ist, schaut euch mal die Seite an, www.truckracing.de. Den Link findet ihr in unserem Blog. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Bis dann, tschüss. So, ja, das war ein kurzes Interview mit einem bekannten Fotografen direkt an der Rennstrecke. Den André, seinen Vater, kenne ich schon seit einigen Jahren. Und eine kleine Auswahl von Bildern habe ich dann auch in unsere Flickr-Group reingesetzt. Hier war ich dieses Mal nicht unten direkt an der Rennstrecke wie in sonstigen Tagen, sondern saß auf der Tribüne und habe hier mit dem Kenko Zweifachkonverter und dem 70-200-28 ISUSM1 allerdings von Canon ein paar Bilder geschossen. Schaut euch das ruhig mal an. Und wir haben hierzu noch ein kleines Highlight.
Was denn?
Ja, durch die Kontakte zu einem der teilnehmenden Teams, dem MKR Mario Kress Racing Team, habe ich die Möglichkeit, am Rennen in Most in der Tschechei teilzunehmen. Und zwar hier wieder mit den Pressekarten des Teams. Und hier hätte ich die Chance, wobei noch nicht ganz feststellt, das möchte ich gerade vorneweg sagen, ob 28. und 29., das wären die beiden Renntage, oder ob nur der 29. Aber auf jeden Fall die Möglichkeit, wieder über das Team an meine Pressetickets zu kommen. Das heißt, das ganze Rennen direkt von der Piste aus mitzuerleben. Soweit so gut. Jetzt ist die Frage, was ist da dran das Highlight? Naja, ich kenne das schon, aber wir haben die Chance, oder ja, sagen wir so, wir haben eine einmalige Gelegenheit für euch. Zu unserer 50. Folge habe ich es geschafft, in Vereinbarung mit dem Team ein zweites Ticket zu bekommen. Offiziell sind wir unterwegs als MKR Technology Media Support Team. Wir haben den Zugang zu der Boxengasse, wir haben den Zugang an die Strecke, wir haben den Zugang zu den Teams, verschiedene Möglichkeiten zu fotografieren. Also, und jetzt das Highlight. Wer von euch Lust hat, mich zu begleiten, der sollte sich bei uns melden. Die Details klären wir dann noch, aber nicht einfach nur sagen, hallo, ich würde gerne mitfahren. Jo, das ist schön. Nehme ich auch gerne zur Kenntnis. Aber ich wüsste auch gerne, warum möchtest du mitfahren? Das heißt, eine kurze Bewerbung, eine kurze Beschreibung von dir selber, was du dir erwartest, wie du heißt, wie alt du bist, aus welcher Ecke du kommst, ob man vielleicht eine Fahrgemeinschaft bilden kann oder ob ich dich zwischenzeitlich irgendwo aufsammeln. Und vor allem, was hast du für ein Equipment? Denn gewisse Brennweiten sollten vorhanden sein, auch wenn wir dann nah dran sind, aber die bleiben ja nicht stehen, sondern fahren. Also mit einem guten Tele solltet ihr schon irgendwo ausgerüstet sein. Gutes Tele soll nicht heißen, es ist sehr lichtstark, aber eine Brennweite von 200 mm solltet ihr wenigstens aufweisen. Das wäre schon ganz gut. Eure Bewerbung schickt ihr direkt an uns, an die E-Mail info@fotopodcast.de. Und lasst euch überraschen, ich kann euch versprechen, es ist wirklich spannend, es ist actionreich. Ihr müsst euch einer Sache bewusst sein, wer unten an der Strecke steht als Pressefotograf, ist sich des Risikos bewusst, dass er umgefahren wird. Man steht in sicheren
Ecken. Das war jetzt sehr einladend.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, bei zu vielen Bewerbern losen wir, aber ich denke, es hat sich gerade erledigt.
Nein, das
die Außenkurve ist Bebe.
Die Außenkurve ist Bebe. Das klingt härter, als es tatsächlich ist. Nein, das ist, man geht als Veranstalter davon aus, dass Pressefotografen sich des Risikos bewusst sind, dass ab und zu Fahrzeuge die Strecke verlassen. Das ist bei den Trucks eher ungewöhnlich. In dem Interview habe ich euch einen Fall geschildert, da ist es schon so gewesen. Man ist frei beweglich, man kann dem Ganzen aus dem Weg gehen oder man stellt sich an eine Ecke, die weniger gefährlich ist. Das Ganze ist risikolos, das kann ich euch versprechen. Es passiert selten etwas und die sämtliche Kollegen und sämtliche Pressefotografen stehen wirklich dann auch nur da, wo sie auf der sicheren Seite stehen. Also,
aber das ist wichtig. Ja, es ist wichtig, dass du es gesagt hast. Jeder, der da sich jetzt bewirbt und gerne mit dem Michael ein richtiges Rennen mal von der Nähe fotografieren möchte, macht dies auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keinerlei Haftung. Wir verschaffen euch sozusagen den Zugang und der Michael gibt euch Tipps, aber er passt nicht auf euch auf. Das müsst ihr alle selber dann abschätzen, was ihr tut und was ihr nicht tut.
Richtig. Wir werden dann auch im Fahrerlager. Wir haben die Möglichkeit, die Fahrer von MKR nochmal zu treffen. Und für alle die sagen, auch Truck Racing ist mir zu langweilig, um nur LKWs zu sehen. Die Dinger haben etwas über 1000 PS bis zu 1400 PS. Dürfen maximal 160 km/h fahren, können schneller, kriegen dann aber Strafpunkte. Und das ist schon immens, wenn die an einem vorbeifahren. Aber selbst wem das noch nicht reicht, dann gibt es noch in dieser Veranstaltung dieser zwei Tage die Sportscar Challenge 2010. Dann gibt es den, wie soll es anders sein, tschechischen Octavia Cup 2010 und noch den Northern European Cup 2010. Das ist alles in diesen zwei Tagen mit eingepackt und dieses Presseticket ist natürlich dann für den Zugang aller Bereiche für alle Rennen zugelassen. Also ein wirkliches Highlight und hier eine einmalige Gelegenheit für unsere Hörer zu unserer 50. Folge.
Ja, und falls sich wirklich mehrere jetzt bewerben sollten und wir mehrere geeignete Kandidaten hätten, die uns mit ihrer Bewerbung überzeugen, dann werden wir einfach losen.
Ja, eure Bewerbung müsste allerdings bis zum 14.8. bei uns eingehen. Das sind von jetzt an gut 10 Tage. Die 14 Tage bis zu der Veranstaltung brauchen wir für die Organisation, das Ausstellen der Tickets mit eurem Namen. Daher nutzt die Chance, gebt Gas. Wir freuen uns drauf.
Super, Michael. Vielen Dank für die Organisation der einmaligen Möglichkeit. Und wir haben uns zu unserer 50. Sendung auch eine kleine Neuigkeit ausgedacht, die wir jetzt durchziehen wollen in den nächsten Sendungen. Wir bekommen immer wieder Hörerrückmeldungen von digitalen Fotografie-Anfängern. Wir wissen zwar auch, wir haben einen guten Fanclub, der wirklich fortgeschritten ist und semi-professionell, professionell arbeitet, aber es gibt eben auch diese vielen, die bei uns etwas über die grundlegenden Techniken der Fotografie lernen wollen. Und deswegen machen wir jetzt in jeder Folge einen kleinen Basiswissen-Tipp. Und der Michael hat den ersten Tipp für euch vorbereitet.
Basiswissen. Ja, so ist das. Wir beginnen heute mit der Kategorie Basiswissen. In dem Fall das Thema Speicherkarten. Speicherkarten kennt ihr alle in den verschiedenen Formaten, die es ja dementsprechend derzeit gibt. Von SD, SDHC, CF, Mikros. Es ist sehr vielfältig und breit gestreut. Es gibt allerdings ein paar kleine Grundregeln, die man generell beachten sollte. Die erste ist, nehmt lieber mehrere kleinere Speicherkarten, anstatt euch nur auf eine große zu verlassen. Auf eine große gehen zwar viele Bilder drauf, aber stellt euch die Situation vor, ich kenne sie selber auch, die Kamera hat einen Schreibfehler, die Karte ist nicht mehr weiter zu verwenden, sie wird als leer angezeigt und wenn ihr weiter fotografieren würdet, werden die bereits geschossenen Bilder überschrieben. Für den Fall braucht ihr so oder so eine zweite oder dritte Karte. Ärgerlich dann, wenn ihr euch nur auf ein oder zwei große verlassen habt. Ihr habt eine höhere Sicherheit, wenn ihr mehrere kleine habt. 2 oder 4 Gigabyte. Zu empfehlen sind auf jeden Fall die gängigen Markenkarten, auch ohne Namen zu nennen, mit einer hohen und schnellen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ihr habt den Vorteil, dass sie einfach qualitativ zuverlässiger sind und eine gleichmäßige Leistung erbringen. Der Ausfall dieser Karten ist recht gering. Ja, wie eben schon gesagt, die kontinuierlichen oder besseren und auch höheren Speichergeschwindigkeiten, Bearbeitungsgeschwindigkeiten, und die werden festgelegt bei SDHC-Karten in Leistungsklassen. Die Leistungsklassen sind derzeit begrenzt auf 4. Und die sind im Endeffekt wie folgt aufgegliedert. So. Die Leistungsklasse beschreibt eine Mindestübertragungsrate für die Aufzeichnung von Datenströmen oder von der Schreibgeschwindigkeit. Bei einer Klasse 2 sind es mindestens 2 Megabyte, wobei es bei 1,79 wären es auch 2. Es wird aufgerundet. Bei der Klasse 4 sind es 4, bei Klasse 6 sind es 6 und bei der Klasse 10 sind es mindestens 10. Mindestens steht schon mit drin, auch wenn manchmal minimal aufgerundet wird. Das heißt, bei Klasse 10 kann es auch wesentlich schneller sein, aber es wurde keine 5. Klasse mehr eingerichtet. Lasst euch hier nicht verwirren. Schaut in das Handbuch eurer Kamera und guckt, was hier empfohlen wird. Aber nicht immer werden die Geschwindigkeiten in der Klasse angegeben, sondern manchmal auch in einem Faktor. Und zwar zum Beispiel 60-fachen Faktor oder 150-fachen Faktor. Und hier ist es dann so, dass das der Multiplikator ist zu der Geschwindigkeit eines normalen CD-ROM-Laufwerks. Das hat eine Geschwindigkeit von 150 Kilobyte pro Sekunde. So, wenn ihr jetzt eine Karte habt, auf der draufsteht 60-fache Geschwindigkeit, dann habt ihr eine Übertragungsgeschwindigkeit von knapp 9 MB. Habt ihr den Faktor 150 draufstehen, 150-fach, das heißt 150 mal 150, dann kommt ihr auf etwas, ja, annähernd 22 MB pro Sekunde. Das Ganze ist, wenn ihr es nachrechnen wollt, so zu machen wie in der EDV generell. Der Faktor ist mal 150, die Gesamtsumme dann geteilt durch 1024. Denn ein Byte oder ein Megabyte sind ja nicht 1000 Byte genau, sondern 1024. Und dann habt ihr auch das Ergebnis und könnt es direkt ausrechnen. Ja, dann solltet ihr euch noch darum kümmern, dass ihr eure Karten ausreichend schützt. Lasst sie nicht lose im Rucksack herumfallen, steckt sie wenigstens in die Hülle und wenn ihr sicher gehen wollt, dass nichts passiert, dann besorgt euch eine kleine Tasche. Es gibt verschiedene Produkte, manche sind ausgeschäumt, da werden nur die Karten reingesteckt, die sind gesichert, sind stoßsicher, sind wassersicher. Es gibt andere, die sind aus Stoff, die kann man sich an den Gürtel anklipsen. Verschiedene Varianten. Fakt ist, sichert eure Speicherkarten und passt auf sie auf, denn sie sind in einem Auftrag euer höchstes Gut. Solltet ihr sie verlieren, sollten sie kaputt gehen und ihr bekommt keine neue nach, dann fällt ein ganzer Auftrag ins Wasser. Und das kann manchmal sehr, sehr ärgerlich sein. Aber auch für die Privatanwender, auch hier ist es genauso ärgerlich, wenn eure Bilder auf einmal weg sind. Die Karte ist kaputt, ihr könnt sie nicht wiederherstellen. Deswegen achtet drauf. Für den Kauf einer Karte nehmt das Handbuch zur Hand oder die technische Beschreibung eurer Kamera, die findet ihr auch im Internet. Schaut nach, was für eine Datenübertragung die Kamera schon bietet und investiert maximal in diese Geschwindigkeit. Schneller bringt euch nichts, kostet euch aber wesentlich mehr Geld. Kauft das, was die Kamera wirklich braucht. Seht zu, dass die Karten nicht zu groß sind, sondern anstatt einer ganz großen kauft lieber 2 oder 3 kleinen, so könnt ihr wechseln im Fall eines Ausfalls und seid immer auf der sicheren Seite. Soweit zum Basiswissen für heute und in der nächsten Folge geht's weiter.
Klasse, Michael. Ich muss nochmal auf meinen Ausflug in die Berge zurückkommen. Ich hatte ja da ein Problem, ich hatte da keinen Strom. Und für so Digitalfotografen und sonstige Gadget-Liebhaber ist natürlich kein Strom immer schwierig. Und ich will ganz kurz nur noch mal meine Erfahrungen an euch weitergeben, was ich mitgenommen habe. Ich hatte auf jeden Fall ein mobiles Battery Pack mit für USB-Ladegeräte. Und da habe ich viel getestet. Und es gibt eigentlich aus meiner Sicht nur ein wirklich vernünftiges von Just Mobile Gum Pro. Das Gerät hat wirklich satte Leistung, 4400 mA und es hat einen Ladestrom von 1000 mA, sodass man auch wirklich so ziemlich alles, wie zum Beispiel auch ein iPhone, gut laden kann. Wenn das Ding aber einmal leer ist, ist es leer. Und leider lässt sich mein Nikon-Akku ja auch nicht über einen USB-Port aufladen, weil der USB-Port hat nur 5 Volt und die Dinger werden mit mehr als 10 unterschiedlich je vom Akku, aber meistens so um die 12 Volt geladen. Da habe ich was anderes Tolles zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist ein Solarlader. Und bisher haben mich die Dinger wirklich nicht überzeugt. Vor allem diese kleinen Geräte, die man mitnehmen kann, die ja waren mehr Spielzeug. Ich habe hier ein Gerät geschenkt bekommen, Ego Professional, ein Solarlader von Solark. Und ich stelle auch ein Bild in die Shownotes. Der hat 2 kleine Panel, ist insgesamt so groß zusammengeklappt wie eine Videokassette. Und der hat mir wirklich Spaß gemacht. Dazu habe ich euch schon mal einen kurzen Bericht aufgenommen. Okay, und jetzt möchte ich einen kleinen Ausflug machen. Wenn man in den Bergen unterwegs ist, als technikbegeisterter Fotograf, Digitalfotograf, dann stellt sich einem ja immer wieder die Frage nach der Batterieversorgung. Und einen kleinen Ausflug heute zu dem Thema Solarlader, das wir den einen oder anderen vielleicht auch interessieren. Ich hatte mit ein Gerät, Ego Professional von der Firma Solark. Wir setzen einen Link auch in die Shownotes. Und dieses Gerät hat mich begeistert. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Professional Line unterscheidet sich besonders darin, dass es 2 Solarpanel hat. Es ist so ein kleines Aufklappgerät, so groß wie eine Videokassette. Und man kann es eigentlich gut mitnehmen. Und es lädt intern sozusagen entweder ganz normale Akkus, AA, oder man kann 2 Lithium-Ionen-Blöcke dazu erstehen, die dann aufgeladen werden von dem Gerät und nachher wieder als Lader für andere Geräte dienen. Ich habe hauptsächlich damit mein iPhone aufgeladen. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe viel auch mit GPS-Tracks mit dem iPhone gemacht. Deswegen ist die Batterie immer leicht ausgesaugt gewesen. Und die 2 Lithium-Ionen-Akkus schaffen das iPhone einmal aufzuladen. Und ich brauche 5 Stunden guten Sonnenschein oder 7 Stunden bewölkt und Sonnenschein, aber mal abwechselnd helles Licht, um diese Dinger wieder aufzuladen. Und solange man einen Standpunkt hat, wo man das Gerät stehen lassen kann und zur Sonne ausrichten kann, funktioniert das super. Man kann natürlich auch die Akkus nutzen, um die Kamera zu betreiben. Zum Beispiel bei den Nikons gibt es für alle Batteriehandgriffe eben so einen Einsatz, wo man Akkus reinstecken kann, ganz normale Akkus oder Batterien, sodass man diese Batterien hier auch problemlos laden kann, was nicht ganz so lang dauert, wie die 2 Lithium-Ionen-Akkus zu laden. Allerdings kann man nur 4 Akkus gleichzeitig laden, braucht aber für die Kamera 6, sodass man da dann ein wenig jonglieren müsste. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn man einen Standort hat, wo man keinen Strom hat und das Gerät aufstellen kann, dass man wirklich funktionabel laden kann. Es gibt viele dieser Geräte, die versuchen, was zu laden, aber die bisher aus meiner Sicht nichts getaugt haben. Dieses Gerät hier hat mich überzeugt für die Größe. Und man kann dann, es hat eine Ausgangsleistung von 4 bis 14 Volt. Die kann man in 3 Stufen einstellen, sodass man quasi auch alle USB-Geräte problemlos daran laden kann. Es gibt eine ganze Menge Adapter, die mitkommen, um Handys zu laden. Und es ist einfach. Es hat eine Anzeige mit LEDs. Die ist ein bisschen kryptisch. Da muss man sich merken, was die 5 LEDs anzeigen. Und was schön ist, wenn es richtig die Sonne brummt, dann kann man sozusagen auch ohne Akkus drin, das Gerät direkt nutzen zum Durchladen von anderen Geräten. Dann, sobald man dann also quasi die ein Ladekabel anschließt und es, man legt es in die Sonne, dann wird das Gerät direkt geladen. Das ist mal ein Ausflug, weil ich war begeistert. Ich habe ein bisschen was übrig für so kleine Gadgets und das hat mir echt Spaß gemacht. Es funktioniert wirklich für Kleingeräte, USB-ladebare Geräte oder Akkus, wenn man das unterwegs braucht und keinen Strom hat. Ego Professional von der Firma Solark. Ja, das zum Thema Stromversorgung unterwegs. Ja, soweit der Ausflug. Zum Solarlader, wer mehr Fragen hat, kann mir eine Mail schicken, stefan@fotopodcast.de, und ich kann noch auf das ein oder andere eingehen.
Ja, danke Stefan. Und wir haben bereits in der letzten Folge 49 angekündigt, dass wir von Anna eine Hörerrückmeldung bekommen haben, die wir aber in der Folge 50 beantworten wollten. Dazu lese ich sie mal wie gewohnt ganz kurz vor. Hallo ihr drei, zuerst danke für euren Podcast, höre ihn immer wieder gerne. Nun habe ich eine Frage, ob ihr nicht einen guten Digitalisierungsdienst kennt. Ich habe analog fotografiert und einige Kompaktkameras ausprobiert, aber noch nichts Richtiges für mich gefunden. Doch bevor ich da ganz umsteige, wollte ich meine alten Fotos digitalisieren. Vielleicht hat einer von euch schon damit zu tun und kann mir da weiterhelfen. Danke auch schon mal im Voraus, macht weiter so. Anna. Ja, Anna, erstmal vielen lieben Dank für deine Rückmeldung. In Verbindung mit einer kleinen Bitte. Nicht unter die FAQs, sondern am besten kurz per E-Mail oder in den Kommentar zu einer unserer Folgen. Das sehen wir doch regelmäßig, aber du siehst, wir haben es, wenn auch verspätet, zur Kenntnis genommen. Wir selber haben, außer dass wir an unseren Scannern selber schon mal eingescannt haben, keinen Digitalisierungsdienst zu Rate gezogen. Aber ich habe im Internet ein wenig geschaut und zumindest zwei gefunden, die ich vom Preis-Leistungsverhältnis, was das Angebot betrifft, als gut erachte. Nur wie gesagt, es ist eine Empfehlung. Wir haben selber noch keinen Probescan dort durchführen lassen. Und es ist auf Dauer, wenn du viele Bilder hast, doch sehr kostenintensiv. Stell dir einfach mal vor, wenn du selber machst und keinen Scanner hast, der eine automatische Zuführung von vielen Bildern hat, dann sitzt du sehr lange da, wenn du die Bilder auf die Glasplatte legst, die Glasplatte schließt, das Bild vielleicht nochmal ausrichtest, das heißt wieder aufmachst, wieder zumachst, dann scannst, dann dem Scanner eventuell, wenn er keine selbstständige Bilderkennung hat, noch sagst, wo vier einzelne Bilder liegen, und dann geht ganz schön viel Zeit verloren. Und genau das lassen sich diese Dienste natürlich auch bezahlen, auch wenn die es etwas einfacher haben. Wir haben zwei Dienste gefunden, die vom Angebot und der Möglichkeiten her an und für sich wirklich gut klingen. Und wenn man sich die Preise so anschaut, dann variiert das Ganze ein bisschen von den jeweiligen Bildergrößen abhängig. Und so, hier haben wir das eine. Da gibt es einmal den sogenannten Digitalspezialist, der sagt, okay, wenn der Premium-Scan ausreicht mit einer Pixel-Variante von 1610x1170, dann nimmt er für ein Bild von 10x15 oder bis 10x15 29 Cent und ab 13x18 bis maximal A4 39 Cent. Je höher die Auflösung ist, das steigert sich das Ganze bis maximal in der kleinen Variante, das heißt kleiner als 10x15 und 10x15 auf 89 Cent und 13x18 bis DIN A4 auf 99 Cent. Dazu kommen noch die Versandkosten und man kann noch weitere Zusatzleistungen wie eine Bildoptimierung, eine Photoshop mit Reihenfolge, Zusatzkopie auf CD oder DVD und eine Kopie auf einer Festplatte. Das heißt, da kriegt man dann auch eine kleine Festplatte dazu. So wie das ausschaut, mitbestellen. Einen Menütitel kann man angeben und der Anbieter garantiert, dass die Bilder in der Reihenfolge, wie sie ihnen übermittelt werden, gescannt, digitalisiert werden und dass die Reihenfolge der Bilder nicht verändert wird. Das heißt, so wie es dort ankommt, wird das Ganze digitalisiert und genauso kommt das auch wieder zurück. Dann einmal als CD und einmal mit den Original-Fotovorlagen. So, ein weiterer Anbieter, der auch preislich interessant deshalb, dass er hier das 13x18 mit drin hat und er auch nur eine Variante des Scans anbietet. Das heißt, er sagt generell, es ist ein sehr hochwertiger, hochauflösender Scan Und zwar von 4368 mal 2912 Pixel, das entspricht ungefähr 12,8 Megapixel bei 3200 dpi. Und wenn man sich das Verhältnis hier anschaut zu dem vorher genannten Anbieter, dann sind wir preislich bei einer Menge von Papierbildern bis maximal 13 mal 18, größer machen sie nicht. Bei unter 1000 Stück bei 32 Cent pro Bild, sind es über 1000 Bilder, dann sind es 27 Cent pro Bild. Das heißt eine höhere Auflösung und preislich zumindest bei Bildern für 13 mal 18 günstiger als der vorher genannte. Beide Links stellen wir dir in unsere Shownotes, kannst du dir gerne mal anschauen. Und parallel dazu haben wir aber mal geguckt, was gibt es noch für Möglichkeiten, die dir das Ganze zu Hause vielleicht auch vereinfachen, sodass du nicht unbedingt auf einen Drittanbieter zugreifen musst. Wie gesagt, das ist zeitintensiv, aber man spart zeitlich ein wenig Geld. Dazu ja, hast du, Stefan, etwas herausgesucht und ich auch.
Ja, wir wissen ja nicht, was du letztendlich digitalisieren willst. Wir sind mal von Abzügen ausgegangen, aber es könnte ja auch sein, dass du negative oder Dias scannen möchtest. Dafür gibt's natürlich auch alle diese Dienstleister im Netz, aber ich will dich erstmal auf eine Seite verweisen, www.filmscanner.info. Das ist eine Seite, die ganz viele Dia- und Negativscanner für zu Hause vorstellt. Und derjenige hat da sich sehr viel Mühe mit verschiedenen Tests gemacht und die Geräte auch ausprobiert. Was mir nur so aufgefallen ist, ich müsste Dias scannen, das habe ich bis jetzt immer vor mir hergeschoben. Mein Vater hat zwar so einen kleinen günstigen Scanner für 149 Euro, wo man immer so drei Dias reinschieben kann, muss die aber von Hand weiter transportieren, und was auch eine wirklich ganz einfache Ausführung ist. Da gibt's ja dann mit Staub- und Kratzkorrektur und Farbkorrektur und was auch alles. Da hängt doch sehr viel von der Software ab, welche Software hinten dran dann arbeitet, mit welcher Schnittstelle die dann selbst an den Computer angeschlossen werden. Geht das über USB oder über Firewire? Da gibt's Geschwindigkeitsunterschiede. Aber das Einzige, auf was ich mich einlassen würde, wenn ich selbst Dias scannen müsste, aus meiner Analogzeit, wo hier noch ein paar Tausend im Keller lagern, es gibt es, glaube ich, von zwei Herstellern hier, der hat den getestet von Reflecta. Das ist eigentlich ein Dia-Projektor, wo vorne kein Objektiv drin steckt, sondern wo vorne ein Deckel ist und da ist eben ein Scanner drin. Und du kannst ganz einfach deine Magazine da reinstecken und durchlaufen lassen und der scannt auch jedes Bild einzeln für dich und schiebt es dann auf die Festplatte rüber. Und du musst quasi immer nur kommen, wenn ein Magazin durch ist. Die Dinger sind aber ziemlich teuer. Liegt auf jeden Fall über 1000 Euro, aber ich weiß zum Beispiel, unser Fotohändler um die Ecke vermietet das Ding auch tageweise, und das würde sich aus meiner Sicht für Dia-Scans auf jeden Fall am besten lohnen, wenn das bei dir auch irgendwo machbar ist in der Nähe, das für ein Wochenende zu mieten und dann Tag und Nacht die Kiste laufen zu lassen und so viele wie möglich einzuscannen. Für Negativscanner gibt es dann wieder welche, wo man die Negative halt einspannen muss. Ich nehme nicht an, dass du die alle noch komplett auf der Filmrolle hast. Das ist ja nur der Fall, wenn du selbst Schwarz-Weiß entwickelt hast. Aber wenn du das im Labor hast machen lassen, kommen die ja geschnitten. Dann musst du die auch alle von Hand einspannen. Es ist also ein sehr, sehr zeitaufwendiger Prozess. Ich habe ihn bis jetzt immer gescheut. Ich lagere noch meine Dias hier und habe aber dann mal so theoretisch vor, wenn ich was digitalisiere tatsächlich, dann nur noch ausgewählte Dias, die ich wirklich behalten will. Das heißt, ich würde eine Vorauswahl treffen, denn diese Scans, die produzieren auch eine Unmenge an Speichervolumen, an Daten, denn die guten Scanner, was man ja dann gern haben möchte, die lösen so fein auf und haben so eine hohe DPI-Dichte, dass da auch wirklich hinten Files der RAW-Größe rauskommen. Und da kann man dann auch gleich noch sich zwei Dutzend Festplatten kaufen. Also das solltest du dir gut überlegen. Und schau dir doch mal diese Testseite an, www.filmscanner.info. Ich kann schon mal sagen, vielleicht haben wir ja Hörer, die schon ihre alten analogen Sachen eingescannt haben. Hier würde uns besonders interessieren, wenn ihr irgendwelche Erfahrungsberichte habt zu Vorgehensweisen und Scannern, dann schickt uns einen Audiokommentar oder schreibt uns eine E-Mail. Da wären wir sehr dankbar für, weil, wie Michael es vorher gesagt hat, wir bisher das selbst noch nicht für die Masse gemacht haben, sondern mal eins eingescannt und mehr eben nicht.
Ja, und was auf dieser Seite nicht getestet wurde, aber was ich im Internet gefunden habe, Wenn du es selber machen möchtest, dann gibt es bei Pearl, pearl.de ist dem einen oder anderen bekannt, für meistens eher günstigere Produkte. Ja, und hier gibt es bei Pearl einen Summicon 3 in einem DIA-Foto-Negativ-Scanner, der allerdings keine automatische Zuführung hat. Das heißt, auch hier müssen die Dias in einen Rahmen gelegt werden und wird dann durchgescannt. Und auch die Bilder, allerdings nicht auf Glasplatte mit Deckelchen auf, Deckelchen zu. Das dient zum Rahmen, da ist ein, oder zum Zentrieren der Bilder, da sind drei Rahmen dabei, einmal für 9x13, einmal für 10x15, einmal für 13x18. Dann ist die Variante dabei für Kleinbild-Dias und für Negative als Filmstreifen. Und dieses Gerät arbeitet mit einem integrierten 5,1 Megapixel CMOS-Sensor mit 1800 dpi. Und hier wird nicht abgescannt, sondern praktisch das Bild ausgeleuchtet und direkt abfotografiert. Pro Bild braucht es im Schnitt 1 bis 2 Sekunden. Das geht sehr zügig. Da ist ein Speicherkarten-Slot mit drauf für die gängigsten Medien SD, MMC, MS, XD, MS Pro bis zu 16 GB. Dann kann das Gerät nämlich ohne Computer auch scannen und direkt auf der Speicherkarte speichern. Oder aber man kann es über einen USB 2.0 Anschluss an den Rechner anschließen. Den Link dazu schreiben wir dir auch mal mit dazu. Vielleicht wäre das ja auch eins der Produkte, was dir zusagt. Mal schauen.
Ja, so viel zum Thema Scannen. Und jetzt haben wir einen Hörerbeitrag von Neufi, einem unserer treuen Hörer, der uns auch schon auf mehreren Hörertreffen oder Workshops besucht hat. Und er hat was für euch zum Thema Lightroom 3, die Veröffentlichungsdienste. Eine kritische Anmerkung.
Hallo ihr drei, hier ist der Neufi aus Groß-Gerau. Erstmal möchte ich mich für das Hörertreffen in Berlin bedanken. Das war echt spitze, hat super viel Spaß gemacht. Der Dank geht natürlich auch an all diejenigen, die geholfen haben, das Wochenende zu organisieren. Echt klasse gewesen. Warum ich mich heute melde, ist Lightroom 3, im Speziellen die Veröffentlichungsdienste. Grundsätzlich sind diese Veröffentlichungsdienste ja eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar, ich exportiere einfach über die Veröffentlichungsdienste ein paar Dateien, entweder auf die Festplatte oder nach Flickr. Und im Nachhinein fällt mir ein, oh, da wollte ich noch eine Änderung machen und hier vielleicht auch. Dann mache ich die Änderung einfach in Lightroom und die Veröffentlichungsdienste sorgen dafür, dass die Änderungen nachgezogen werden. Jetzt, wenn ich allerdings an mehreren Bildern Änderungen mache und die Dateien dann neu veröffentlichen möchte in Richtung Festplatte, dann fragt mich Lightroom leider nicht, wie er veröffentlichen soll, sondern legt einfach die Dateien nochmal neu an. Was dazu führt, dass unter Umständen da relativ viele Versionen von dem gleichen Bild in dem Ordner landen, den ich vorher angegeben habe, und ich nachher kaum herausfinden kann, welches ist denn jetzt das aktuelle Bild, weil wenn ich auf eine Festplatte veröffentliche und nachher Änderungen mache, dann soll eigentlich nur das aktuellste Bild an dem Ort sein und nicht alle Versionen, die vorher da veröffentlicht wurde. Fand ich ein bisschen unschön. Und zwar auch deswegen, weil wenn ich nach Flickr exportiere, dann werde ich plötzlich gefragt, wie das Bild veröffentlicht werden soll. Soll das Bild neu angelegt werden oder soll das alte überschrieben werden? Da geht es dann wieder plötzlich. Ist für mich ein bisschen unverständlich. Was allerdings jetzt passiert, wenn ich sage, aktualisiere das Bild auf Flickr, ist, dass alle Kommentare natürlich auch wieder wegfliegen. Auch nicht so optimal. Also da besteht meiner Meinung nach noch ein bisschen Korrektur oder ein bisschen Optimierungsspielraum. Naja, vielleicht wird es ja bei der neuen Version besser. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit über den Sommer. Fahrt alle schön in Urlaub, lasst es euch gut gehen und herzlichen Dank für den tollen Podcast. Ihr seid echt spitze. Ciao.
Ja, vielen lieben Dank, Neufi, für deinen Beitrag und vielleicht hat der ein oder andere Hörer auch noch ein bisschen Erfahrung gemacht mit Lightroom 3. Es ist ja nach wie vor noch ein sehr aktuelles oder neues Programm und mit Sicherheit gibt es hier noch ein oder zwei Sachen, die Adobe verbessern kann. Ja, wir kommen dazu, wie schon oft genug erwähnt, wir haben die 50. Folge, ein Jubiläum. Und die FC Prinz ist zwar zugehörig der Foto-Community, aber eigenes Unternehmen. Und zwar hat damals die Foto-Community gedacht, wir machen ein eigenes Fotolabor mit einem Farbprofil, das dort hinterlegt ist. Ich kann dazu sagen, ich bestelle häufig bei der FC Prinz, da meine Monitore auf genau das gleiche Profil kalibriert sind und die Bilder sind wirklich farbecht. Ja, und die FC Prinz gratuliert uns zur 50. Folge mit einem 15% Fotobuchgutschein für all unsere Hörer. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Es sind Fotobücher mit echtem Fotopapier. Kalibriert eure Monitor mal darauf und bestellt es mal, wenn ihr möchtet. Denn 15% ist ein guter Nachlass, der mit Sicherheit dem einen oder anderen dazu verhilft, ein paar Euros zu sparen. Das Passwort dazu ist Jubiläum 50 mit Ä, also nicht mit AE, sondern Jubiläum mit Ä 50 direkt zusammengeschrieben und ist gültig bis zum 30.09.2010. Also wir haben alle genügend Zeit, das ein oder andere Fotobuch mal zusammenzustellen und dorthin zu schicken. Vielleicht habt ihr auch Lust, uns mal die Erfahrungswerte eures Fotobuchs einfach mitzuschicken, wie die Abwicklung soweit war. Ich selber habe es schon mal versucht, allerdings jetzt nicht mit der Rabattaktion. Wir schauen uns das Ganze mal an. Viel Spaß, lasst euch kreativ aus, nutzt das 15% bis zum 30.09. mit dem Passwort Jubiläum 50.
Den Code muss man dann bei der Bestellung irgendwo eingeben. Ist das richtig, Michael?
Richtig, ja. Die FC Prinz extra für uns ihr System so angeordnet, dass es überhaupt möglich ist, einen Rabattcode einzugeben, der berücksichtigt wird automatisch bei der Bestellung.
Super. Ja, und dann machen wir gleich zum Schluss, kommen wir jetzt so langsam noch mit ein paar Glückwünschen unserer Hörer weiter.
Moin Fotopodcastler, hey Jubilare. Danke für 50 Folgen Fotopodcast. War ich doch lange Zeit nur stiller Zuhörer, hat's mich jetzt umso mehr gefreut, euch beim Hörertreffen in Berlin auch mal persönlich kennenzulernen und nicht nur euch, sondern auch ein paar nette, neue Bekannte dazu zu gewinnen, mit denen man auch gut losziehen kann, um Fotos zu machen oder sich einfach über dies und jenes auszutauschen. Das Hörertreffen war für mich auf jeden Fall ein voller Erfolg und war auch sicherlich nicht das letzte Treffen dieser Art. Euch dreien wünsche ich nun noch viel Spaß mit Folge 50 und dann viel Erfolg mit Folge Nummer 51. Auf bald und viele Grüße aus Berlin oder Potsdam, euer Martin.
Liebes Fotopodcast-Team, ich sitze hier gerade inmitten von vielen, vielen Umzugskisten, aber nichtsdestotrotz wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch zur 50. Folge zu gratulieren. Vielen Dank in dem Zusammenhang auch für das letzte Hörertreffen. Denn so konnte ich Tino und Marc kennenlernen, mit denen man wunderbar Erfahrungen austauschen kann. Nachdem wir jetzt am Wochenende ein spontanes Nachhörertreffen gemacht haben, sind wir uns einig, dass wir das wiederholen wollen. Dann aber wird es uns wohl nach Hamburg verschlagen und wir hoffen, dass sich der ein oder andere Hörer uns an dem Tag vielleicht auch anschließt. Sobald wir dann genaueres wissen, geben wir das natürlich noch bekannt. Zusammenfassend bleibt nur noch zu sagen, bitte macht weiter so und in 0,nix steht dann Folge 100 vor der Tür. Liebe Grüße aus Freiberg, beziehungsweise fast Berlin, das Ratschen.
Hallo Marek, hallo Michael, hallo Stefan. Zur 50. Folge eures Fotopodcasts gratuliere ich euch ganz herzlich. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Die Themen waren bis jetzt für mich immer interessant. Es gab viele Anregungen, um sich mit der Fotografie zu befassen. Und ich denke, dass mich das weitergebracht hat. Die Workshops haben mir bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Es war toll, neue Leute kennenzulernen, die sich auch alle ja, von der Fotografie begeistern lassen. Und das letzte Hörertreffen war natürlich auch ganz toll. Ich hoffe natürlich, dass sie auch in der Zukunft Workshops anbietet, damit ich noch mehr Gelegenheit habe, mich fortzubilden. Ich hoffe, ihr macht weiter so und produziert noch viele interessante Podcasts. Euer Hörer Tino.
Okay, vielen, vielen Dank für eure Audiokommentare. Das freut uns immer sehr, dass ihr euch auch die Mühe macht und die Arbeit macht und euch hinsetzt und was aufnehmt. Vielen, vielen Dank. Uns bleiben jetzt noch drei Themen. Das eine, das ist eher etwas Privates von mir und unserem Hörer und Unterstützer Marc aus Berlin und eigentlich meiner Schwester. Wir haben für das iPad ein kleines Kinderbuch produziert. Und wie könnte es anders sein? Da drin spielt natürlich Fotografieren auch eine Rolle. Es gibt einen Goldfisch, Lakritze heißt der, und der ist fotoverrückt und der zieht mit seinem Freund Thunfisch, das ist der Hund, los und will ein bisschen die Welt entdecken und macht dabei Fotos. Wer Lust hat, kann sich das mal angucken und uns vielleicht ein wenig unterstützen. www.thunfischundlakritze.de in einem durchgeschrieben. Wir schreiben es in die Shownotes. Kleine lustige Geschichte, die man seinem Kind mal vorlesen kann oder was sich das Kind angucken kann. Es ist schön gezeichnet, original mit Aquarell und dann eben eingescannt. Lustige, verrückte Geschichte. Wird uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Oder ihr sucht uns einfach auf iTunes. Thunfisch und Lakritze findet ihr uns auch. Läuft theoretisch auch auf dem iPhone, aber erst vernünftig ab einem 3GS oder 4, denn die Grafiken sind dann doch zu groß für die alten Geräte und da hängt es zu oft. Ja, und es steht eigentlich wieder ein mögliches Treffen ins Haus. Und zwar ist im Herbst, im September die Fotokina und Marek, Michael und ich, wir sind dort, um Interviews zu machen und uns für euch schlau zu machen. Und zwar Marek und ich am 22.09., Michael am 23. und 24.09. Vielleicht, je nachdem, wie es mit unseren Jobs hinhaut, ist Marek oder ich auch noch am 23. an dem Donnerstag da. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag ist eigentlich immer jemand vom Fotopodcast-Team auf der Fotokina. Und schreibt uns doch mal eine E-Mail, info@fotopodcast.de, wenn ihr auch da seid und Lust habt, euch mit uns zu treffen. Dann verschaffen wir uns jetzt mal einen Überblick, was da für Meldungen kommen und dann geben wir euch einen Treffpunkt und einen Termin bekannt, wo wir uns zusammensetzen können, ein bisschen klönen und vielleicht auch zusammen über die Messe zu ziehen und das eine oder andere mit euch zusammen zu entdecken.
Ja, und in der Facebook-Gruppe hatte ich schon mal dazu aufgerufen, wenn es der ein oder andere von euch nicht schafft, zur Fotokina zu kommen, er aber ein Interessensgebiet hat und uns vielleicht das mitteilen möchte. Das heißt, wir vereinbaren jetzt in den nächsten Tagen und Wochen verschiedene Interviewtermine mit einigen Firmen, die uns interessieren. Das ist mal Canon, das ist natürlich Nikon, das wird vielleicht Adobe sein, das ist auch Sunbounce, das ist Walser wahrscheinlich. Das sind unterschiedliche Firmen, Marken, die wir uns angucken, nicht nur die ganz Bekannten, auch die anderen interessieren uns. Und vielleicht hat einer von euch oder der andere von euch eine Frage zu einem Modell, zu Entwicklung, zu Problemfällen, zu was auch immer. Wenn ihr es selber nicht vor Ort klären könnt, schickt es uns, wenn wir es einbinden können und es passt in den Terminplan, den wir uns soweit aufgebaut haben, rein, dann nehmen wir das gerne mit und klären das vor Ort.
Okay, ja, jetzt kommen wir zum letzten Thema in unserer 50. Folge und da haben wir eine Neuigkeit im Internet aufgegriffen für diejenigen, die uns gern mal unterstützen möchten. Wie ihr wisst, machen wir das alles in unserer Freizeit und es kostet schon einige Stunden, aber es kostet natürlich auch Webspace, den Download, den ihr produziert. Wir müssen das alles bezahlen, wir machen das gern und wer aber Lust hat, uns mal was zurückzugeben, der kann entweder bisher in unserem Spreadshirt-Shop ein T-Shirt kaufen, wo wir einen kleinen Obolus dazu bekommen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage oder was wir eben jetzt neu eingerichtet haben, das ist Flatter. Flatter ist eine Möglichkeit, kleine Geldspenden sozusagen an Kreative im Internet, an Blogger, an Musiker, an Fotografen, alles, wer eben kostenlos was im Internet produziert, zurückzugeben. Das Ganze ist im Moment noch Beta. Das heißt, man kann sich nicht einfach anmelden, man muss eine Einladung bekommen oder sich auf eine Liste schreiben. Wir haben noch ein paar Einladungen frei, wir könnten euch einladen. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr müsstet mindestens 8 Euro spenden sozusagen an dieses Flatter hochladen und dann mindestens 2 Euro pro Monat von eurem Guthaben an Flatter-Seiten verteilen. Ihr findet auf unserer Homepage so einen kleinen Button unter den Berichten, unter den Fotowissensgeschichten. Und da könnt ihr draufdrücken, bekommen wir am Monatsende einen kleinen Beitrag von eurem Geld, was ihr verteilt. Ihr müsst, wie gesagt, mindestens 2 Euro pro Monat verteilen. Wenn ihr nichts verteilt, wird das Geld an einen guten Zweck gespendet. Abzüglich, ich weiß nicht, sind ein paar kleine Prozent Bearbeitungsgebühr, die die Jungs natürlich haben, die das machen. Das ist klar, aber das ist wirklich relativ wenig. Und das Prinzip funktioniert so, wenn ihr einen Artikel von uns gut findet und ihr den flattert, auf den Link drückt, sodass wir von euch einen Flatterpunkt bekommen und ihr nur einen Artikel im ganzen Monat geflattert habt, dann bekommen wir eure 2 Euro. Habt ihr jetzt 10 verschiedene Artikel geflattert von 10 verschiedenen Bloganbietern oder Podcastanbietern oder Fotografen, dann kriegt jeder noch 20 Cent. Es geht wirklich um Kleinstbeträge. Wir würden uns freuen, wenn halt viele mitmachen. Dann können wir vielleicht unsere Hostingkosten damit decken, dass wir hier nicht drauf bezahlen wollen. Wir wollen eigentlich keine Werbung auf unserer Seite machen. Aber es geht ja jetzt schon über 1,5 Jahre und die Kosten sind einfach da. Und wir würden uns sehr freuen über eine kleine Geldspende über Flatter. Das heißt, schaut euch das an, www.flatter.com. Ihr kriegt, wenn ihr uns anmeldet, unter info@fotopodcast.de, solange wir haben, auch einen Invite-Code, damit ihr euch registrieren könnt. Und dann müsst ihr allerdings auf unsere Homepage gehen, wenn euch was gefallen hat, und diesen Bericht dann auf dem Flatter-Button anklicken. Schaut mal, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine E-Mail, wir erklären es euch. Wer Lust hat mitzumachen, wir freuen uns. Wenn nicht, könnt ihr auch weiterhin kostenlos unseren Podcast hören und Spaß dabei haben.
Ja, super. Also, wer Lust und Laune hat und dem ja, Flatter in der Hinsicht entgegenkommt und sagt, hey, das ist eine feine Sache, dann freuen wir uns natürlich. Und ansonsten bedanken wir uns für die Glückwünsche. Wir hoffen, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Freuen uns auf eure Beiträge und E-Mails. Wir wissen, wir haben euch diesmal gefordert, aber die 50. ist eine besondere Folge mit ganz vielen Highlights und viel Input. Und freuen uns auf das nächste Mal. Von meiner Seite tschüss, bis bald.
Ja, auch ich sage tschüss und noch schöne Grüße von Marek. Der musste leider zwischendrin weg, weil wie immer die Terminsachen zu viele sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, hier ist nochmal der Stefan. Bevor ihr jetzt die Outtakes hören könnt von dieser Sendung, möchte ich euch noch auf ein ernstes Thema hinweisen. Es ging dieses Wochenende durch die Presse, dass ein Gut im Internet gefährdet ist, was wir bis jetzt gar nicht so sehr betrachtet haben oder womit man sich gar nicht auseinandersetzt. Stichwort Netzneutralität. Und das geht uns alle an, alle, die gerne Podcasts hören, alle, die gerne das Web 2.0 nutzen, die Sachen hochstellen, die Blogs betreiben, die Podcasts machen, die interaktiv kommunizieren und anderen von ihrem Wissen Teilhabe zukommen lassen. Netzneutralität bedeutet kurz gesagt, alle Bits und Bytes, die durchs Netz sausen, werden gleich behandelt. Es wird keins schneller transportiert, keins langsamer transportiert und es wird auch keines absichtlich ins Nirvana geschickt. Jetzt möchten vor allem die großen Telekommunikationsunternehmen nochmal zur Kasse bitten. Wir bezahlen sie ja schon dafür, dass wir einen DSL-Anschluss haben und die großen Anbieter, nehmen wir uns jetzt mal Google in dem Fall, bezahlt ja auch Gebühren an die amerikanischen Telekommunikationsunternehmen, dass sie ihre Server anbinden. Da fließt also schon das große Geld, aber nein, die kriegen den Rachen nicht voll. Die möchten jetzt, dass vor allem die großen Anbieter wie Google zusätzlich Geld bezahlt dafür, dass sie viel Inhalt ins Netz stellen. Dafür wird dieser dann aber auch bevorzugt behandelt. Das heißt, für so kleine Anbieter wie uns oder Leute von euch, die Blogs machen, diese Seiten würden dann langsamer geladen, unser Download wird langsamer und die Großen, die sich's leisten können, die müssen zusätzlich bezahlen, damit die Aktionäre dieser großen, tollen Telekommunikationsfirmen noch mehr Geld gewinnen. Die haben dann schnell ihren Content durch das Netz geschickt und wir werden ausgebremst. Ich finde das eine hochbedenkliche Geschichte. wir als Kleine können nur anfangen, darauf aufzupassen, was dort passiert, sich dafür zu interessieren, Fragen zu stellen. Ganz toll wäre es natürlich, wenn ihr irgendwelche Landtags- oder Bundestagsabgeordneten mal auf einem Fest trefft oder so, sie anzusprechen, damit sie wissen, die Bevölkerung weiß sowas, macht das zum Thema. Und die könnten dort natürlich schon mit Gesetzen eingreifen. Ansonsten geht's wie immer, der Große, der viel Geld hat, der wird dann die Macht haben und der wird auch im Internet quasi bestimmen, was man schnell und was man nicht erreicht. Und damit geht wirklich die Neutralität des Netzes, dass alle gleich sind dort, die was einstellen wollen oder was produzieren wollen, geht verloren und man findet dann nur noch schnell und gut die professionell oder teuer bezahlten Angebote. Schaut in die Presse, schaut in Blogs, verfolgt das ein wenig. Es wird derzeit überall darüber geschrieben. Sprecht mit Freunden und Bekannten darüber, stellt eine Öffentlichkeit her. Die Netzneutralität muss gewahrt werden. So, und jetzt die Outtakes.
Ja, grüß Gott, wir sitzen nicht da oben auf der Alm und schauen uns die Schäflein an.
Eins, zwei, drei.
Wer hat's erfunden? Der Stefan.
Okay. Und weiter geht's.
Ding, 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 ding. Das, Moment, ich drehe gleich durch irgendwie.
Dann können wir das Bild ja mit auf die Shownotes setzen.
Oder genau.
Ich ja, genau, das habe ich schon gesagt, mit in die Shownotes. So, hier ist das Bild, okay. So, eins, zwei, wo fahre ich ihn jetzt am besten wieder ein?
Ah!
Prima.
Was ist denn das? Saalfeld? Ja, Moment.
Jetzt hat es ihn umgehauen.
Komm gleich wieder.
Tschüss. Somit ist das
Schnitt.
Schnitt, leck mich doch am Arsch. Also haben wir einen kleinen Elefanten hinten im Porzellanladen, der rumpelt. Also. Habe ich die Möglichkeit am 27. Mann, jetzt bin ich selber raus. Nochmal, Jungs, sorry. Eins, zwei, drei.
Ihr wollt mich quälen mit Schneiden.
Ja, ohne Ende. Hast so lange ausgeruht. Nein. So, jetzt aber.
Ja, aber das ist sehr verwirrlich. Aber mach weiter.
Ja, dann mach ich's nochmal.
Nee, mach weiter.
Nein, ich will nochmal. Nein, okay.
Scheiß Schneiderei diesmal.
Gut, so.
Du hast gesagt, bei Klasse 10 können sie auch schneller sein.
Genau, sind sie auch schneller. So,
wer von euch mittwochs oder donnerstags oder an beiden Tagen da ist.
Oder freitags. Wir,
da ist keiner mehr von uns da.
Doch, ich.
Ach, bleibst du bis
Freitag? Hab ich dir gesagt.
Okay, Schnitt, dann fangen wir von vorne an.
Okay, das hatte ich dir aber auch schon mal gesagt.
Ach, das ist doch alles weiß. Und dann bekommen wir von euch am Ende des Monats einen kleinen Beitrag für dieses für diesen Beitrag. Schnitt.
Ist gerade die Ohren weggeflogen. Bleib mal kurz dran. Oh, super, Ruhe. Oh, Stille.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.